Ja, fangen wir doch mal mit einer Handzeichenfrage an. Wer von euch hat in den letzten 3 Tagen über irgendeine Katastrophe nachgedacht? Sei es jetzt oder irgendwie was in den Nachrichten gehört oder irgendwie im Gespräch das erwähnt oder sowas? Mal Handzeichen. So gut wie alle. Es ist kein Geheimnis, dass wir in schwierigen Zeiten leben. Wir sind täglich damit konfrontiert und ganz ehrlich, das macht was mit Leuten. Tatsächlich merke ich, dass Menschen in meinem Alter, die eigentlich optimistisch sein sollten und irgendwie sagen, ja, jetzt fangen wir unsere Karriere an und jetzt machen wir irgendwie was. Da sind Leute in meinem, die ich kenne in meinem Umfeld, die sagen, ja, mal sehen wir, ob wir in 5 Jahren noch überhaupt noch leben, so nach dem Motto. Also jetzt vielleicht nicht ganz so krass, aber halt sehr eher zynisch, eher ja, mal schauen, was kommt. Also irgendwie ist das schwierig. Viele Leute, die psychisch angeschlagen sind, die einfach nervös sind, die irgendwie aufgeregt sind, und das ist irgendwie verständlich. Und wo ich mich frage, so ja, wie reagieren wir darauf? Wie können wir auf diese Welt, in der wir leben, und wohlgemerkt, in der Leute in anderen Kulturen auch leben? Wir im Westen merken vielleicht jetzt immer mehr, oh, der Klimawandel holt uns auch ein, aber es ist kein Geheimnis, dass das schon seit längerem irgendwie ein Problem ist. Und andere Kulturen haben auch Krieg und solche Sachen. Also wie gehen wir damit um? Müssen wir uns zynisch zurückziehen? Müssen wir einfach aufgeben und auf die Politiker da oben zeigen und selber einfach denken, ja, es hat keinen Sinn? Oder gibt es vielleicht auch eine andere Möglichkeit? Das ist mit eines der Gründe, warum ich mein Buch geschrieben habe, eben um dieser Frage nachzugehen. Wie können wir als Christen speziell in der Welt aktiv werden, oder wie können wir darauf reagieren, wie es in der Welt aussieht? Und wenn man den Titel sieht, dann merkt man, dass ich eben nicht so eine zynische Antwort vorstelle, sondern der Titel ist ja Weltgestalter. Und meine Behauptung ist, wir haben als Christen nicht nur die Möglichkeit, uns in die Ecke zu setzen und aufzugeben, sondern im Gegenteil, wir haben sogar die Möglichkeit, die Welt zu gestalten, und es ist was Positives, und selbst in schwierigen Zeiten. Und für diese Predigt hat man mich eben gebeten, dass ich auch ja, mit dem Buch irgendwie was mache und so. Und Weltgestalter ist ein großes Thema. Es ist nicht umsonst, dass ich ein ganzes Buch darüber geschrieben habe und nicht nur ein Kapitel. Also was hat man ausgewählt? Aber ich wollte einfach mal auf den Titel sozusagen eingehen. Weltgestalter. Warum sind wir Weltgestalter? Warum können wir das machen? Und deswegen werden wir mal gedanklich eine kleine Reise machen. Wir werden anfangen bei der Schöpfung. Und wir werden bei Jesus enden, also so ein ziemlich breites Spektrum. Aber einfach um euch zu zeigen, dass dieses Thema Weltgestalter und wir sind mit Gott unterwegs nicht einfach nur mit Jesus plötzlich angefangen hat, sondern dass das sich durch die ganze Bibel zieht und wir mit Gott diese Reise eben, so wie er mit Menschen reisen gegangen ist, wir können mit Gott eine Reise gehen und wir können eben mit ihm aktiv sein. Und da werden wir also beispielsweise 3 Texte anschauen. Und der erste Text ist die Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 1 und Vers 1 bis 5. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr das gern nachschlagen. Ansonsten seht ihr den Text gleich eingeblendet. Genau, 1. Mose 1 ist ja ganz am Anfang der Bibel, so die erste Seite vom eigentlichen Bibeltext. Und da steht: Als allererstes, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und man kann sich denken, ja, okay, klar, banal, okay, was soll daran wichtig sein? Aber ich möchte das mal hervorheben. Hier sieht man, ich weiß nicht, ob man es auf der Folie gut sehen kann, ein paar Wörter sind markiert mit verschiedenen Farben. Und auf diese Wörter will ich halt eingehen in dem Ding. Und das erste Wort ist eben, am Anfang schuf, dieses Schuf ist markiert, Gott Himmel und Erde. Gott hätte die Welt nicht schaffen müssen. Schon gar nicht, wenn er wüsste, wie es hier eigentlich zugeht. Und doch tut er das. Warum? Weil Gott Beziehung mit uns sucht, weil er so sehr Beziehung mit Menschen haben will, so sehr mit seiner Schöpfung haben will. Hier sind ja Menschen noch gar nicht erwähnt, aber einfach da ist ein Wille dahinter, diese Welt zu haben. Und dann schafft er sie erstmal. Also die Welt ist an sich erstmal was Positives aufgeladen ist. Und dann geht's halt eben weiter. Die Erde war wüst und leer, Finsternis lag auf der Tiefe und so weiter. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Ich glaube, wir müssen als erstes merken, ja, Gott ist ein Schöpfer. Bevor wir wissen, dass er Liebe ist, bevor wir wissen, dass er gerecht ist, dass er ein Vater ist, wir wissen, Gott ist ein Schöpfer, nicht nur von uns, sondern von der ganzen Schöpfung. Und er spricht dieser Schöpfung einen positiven Wert zu. Gott sah, dass es gut war. Sogar das Licht. Also eigentlich was, was irgendwie so abstrakt ist. Nicht mal irgendwie ein Tier oder so, sondern ja, Licht. Licht ist gut. Da sagt er, hey, und gut, das ist wie so ein Siegel, so ein Qualitätssiegel. Im Hebräischen müsste man sich das eher so vorstellen, sehr gut, so 1,0. Also in unserer Sprache klingt gut so, ja okay, mäßig. Aber im Hebräischen, wenn da steht gut, dann ist das so, okay, richtig gut. Und wenn später Gott sagt, die Schöpfung ist sehr gut, dann ist das so das Höchste, was überhaupt geht. Also besser geht's gar nicht. Eigentlich müsste da eher stehen im Deutschen, super bombastisch, genial gut. Klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber so muss man sich das eben vorstellen. Gott wendet sich dieser Welt zu, er schafft sie und er schätzt die wert. Und trotz aller Probleme, die später kommen, ist, glaube ich, dass diese Wertschätzung immer noch da ist. Ja, diese Welt ist eben nicht einfach nur so Larifari so hingeworfen und ja, gucken wir mal, was daraus wird, sondern Gott schätzt diese Welt so dermaßen wert. Er sagt, hey, die ist gut. Er hat Beziehung damit und der schaut sie an, er nimmt sie wahr und sah, dass es gut war. Sogar so was Abstraktes wie das Licht. Und dann kommt, da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Das ist etwas, da ist ein kleiner Impuls drin, der vielleicht für uns in der Postmoderne so ein bisschen fremd scheint, aber gleichzeitig praktisch ist. Weltgestalter wird Gott, indem er Dinge trennt oder indem er Dinge ordnet, Struktur reinbringt. Und dann denkt man sich so, ja, Struktur ist doch so ein bisschen streng, so Regeln und er trennt das Licht von der Finsternis, kann man nicht einfach alles so sein lassen, wie es ist so. Aber er will halt keinen Einheitsbrei, sondern er schafft diese Wände, diese Trennung, das ist nicht, um irgendwie alles kaputt zu machen, sondern das schafft Räume. Ohne Wände gibt es keine Räume, die man füllen kann. Und das ist in der Schöpfungsgeschichte, wenn man das jetzt genauer durchgehen würde, dann würde man sehen, okay, das zieht sich durch die ganze Schöpfungsgeschichte durch, dass Gott zuerst die Räume schafft und die dann mit Leben füllt. Und genauso können wir es eben auch machen, wenn wir denken, ich will irgendwie gestalten, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ein erster Schritt ist vielleicht, Räume schaffen, also dabei keine Angst haben, auch Dinge irgendwie zu unterscheiden. So, ja, das ist gut, das ist nicht gut. In der Beziehung, so, ja, wie wollen wir leben, wie wollen wir nicht leben? In der katholischen Kirche, in der orthodoxen Kirche gibt es viel Liturgie. Und ein Grund, warum es Liturgie gibt, ist, es gibt Räume für Menschen, dass sie Gedanken und ihr geistliches Leben in so einem Raum ausdrücken können. Und das mag für verschiedene Leute einfach fremd sein, so, ja, ich kann das doch einfach selber ausdrücken und so. Und nicht jeder muss immer die gleiche Liturgie haben, da sind Leute unterschiedlich, aber eine positive Seite davon ist, es ist ein Raum. Und ja, also muss man sich eben so auch vorstellen, hier so ein Gottesdienstraum, ohne die Wände gäbe es den Raum nicht. Ohne eine Leinwand kann ich kein Gemälde malen. Also sozusagen, man braucht den Raum. Und dadurch muss man eben auch streng sein und irgendwie Struktur reinbringen. Auf der Arbeit muss man vielleicht ein Machtwort sprechen oder mit den Kindern, dass man nicht immer alles irgendwie durchgehen lässt oder so. Aber Räume können natürlich auch einengen, wenn man sie zu eng macht. Also man muss ein Gleichgewicht finden, dass man den Raum nicht nur als Selbstzweck sehen. Gott füllt den Raum ja auch später, aber halt den Raum auch nicht irgendwie ganz weglassen. Das ist so ein Impuls hier zum Gestalten. schaff den Raum oder trau dich, den Raum zu schaffen und den aber dann auch lebendig zu füllen und nicht nur aus Selbstzweck, nicht aus Angst, sondern aus wirklich den Raum zu füllen. Und dann eben, genau, Gott lebt Beziehung mit diesem Raum, den er da schafft. Er nennt das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Und Namen in der Bibel sind immer ein Zeichen von Beziehungen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen mit Kosenamen heute, wenn ein Partner seiner Partnerin sagt, ja, ich hab dich lieb, mein Schatz. Ja, die heißt ja natürlich nicht Schatz, aber Schatz ist sozusagen ein Zeichen von Wertschätzung. So, du bist wertvoll für mich. Du bist mein Schatz. Und so ein bisschen ist das in der Bibel auch, dass Namen etwas ausdrücken, du bedeutest was für mich. Also in der Schöpfung lernen wir, Gott ist der erste Gestalter, er will Beziehung mit dieser Welt und deswegen schafft er sie überhaupt. Und das macht er, indem er Räume schafft und damit auch sich traut, Dinge abzugrenzen. Und er nennt die Sache beim Namen. Also er will Beziehung, er will Kontakt und das wirklich auf einer positiven Art und Weise. Das ist sozusagen so Text 1. Wir sehen, okay, Gott ist ein Gestalter. Jetzt gehen wir mal weiter in Text 2. 1. Mose 12, Kapitel 12, Vers 1 bis 3. Da wird der Abram berufen, der später Abraham heißen würde. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen. Und dann eben später, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Impuls Nummer 2, also Gott ist der ursprüngliche Gestalter, er schafft Räume und spricht Beziehungen und Gutes, Wertschätzung zu. Und dann hier Text 2, er beruft Menschen, um mit ihm zu gestalten. Und dabei, das ist auch zum einen schafft Gott Räume und zum anderen bricht er diese Räume auch wieder auf. Er sagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland in eine neue Gegend. Ich schaffe einen neuen Rahmen, den du vielleicht gar nicht kennst. Also diese Bereitschaft, auf Gott zu hören und dann auch den Rahmen zu sprengen, der vielleicht dir nicht im Kram passt. Also wir sehen beide Impulse sozusagen. Aber das machen wir nicht beliebig, sondern Gott gestaltet mit Abram die Welt. Er sagt, ich will dich segnen und in dir sollen gesegnet werden alle Völker, alle Geschlechter auf Erden. Gott beruft uns nicht einfach nur um uns selbst willen. Ja, es geht im christlichen Glauben nicht einfach nur darum, dass wir irgendwie Christ werden und dann sind wir irgendwie nett und dann lesen wir die Bibel und wir gehen in den Gottesdienst und vielleicht sind wir so ein bisschen höflicher als vorher und dann kommen wir irgendwann in den Himmel oder so, sondern von Anfang an geht es auch darum, dass das überfließt in die Welt. Abraham wird gesegnet, er kriegt was bedingungslos von Gott zugesprochen. Ich will dich segnen. Aber dann, der Segen fließt über, in dir sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden. Dieser Gedanke, der hat mich total mit dem Buch beschäftigt. Und viele dieser Impulse, die seht ihr auch in dem Buch selber, die Geschichten und so. Aber eins will ich mal aufgreifen. Vor 9 Jahren war ich im Gebetshaus in Zypern bei Heiko und Martin Doan. Manche von euch kennen die. Das sind Missionare, die hier aus der Gemeinde ausgesandt wurden. Und die haben da so ein Gebetshaus, wo man halt auch Praktika machen kann, so eine Art Mini-Bibelschule. Und ich war da und da gab es einen Vortrag von einem Redner aus Wales, Roy Godwin. Und der hat diesen Vortrag gehalten mit dem Titel Euer Evangelium ist zu klein. Und seine These war eben, es geht im christlichen Glauben nicht nur darum, geistlich irgendwie was zu haben. So, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und ich glaube, dass er mir vergeben hat und komme ich irgendwann in den Himmel oder so. Sondern es geht darum, dass der christliche Glaube, das ist wie ein neues, wie ein neuer Bezirk von Gott, neue Regierung, neues Reich Gottes. Gott kommt und das strahlt aus in alle Lebensbereiche. Großes Evangelium. Also wenn ich Christ bin, dann verändert das nicht nur, wie ich im Kopf denke, sondern es verändert auch meine Beziehung mit Freunden auf der Arbeit und mit wie wir in der Gesellschaft unterwegs sind und auch wie wir in der Schöpfung unterwegs sind, also auch mit unseren aktuellen Fragen. Und der hat es so beschrieben, das Evangelium ist so ein bisschen wie ein Kreis. Es ist wie so ein Kreis von Gottes Einfluss. Gott kommt als König und es strahlt aus in alle Bereiche. Und wenn wir Bürger in diesem Reich sind, dann haben wir Gott in uns, Gottes Geist in uns. Und dann breitet sich der Himmel aus, wo wir hingehen. Und dieser Gedanke, der wird jetzt später, den werde ich jetzt gleich eben mehr zeigen im Vaterunser. Da hat er das nämlich beschrieben. Aber der fängt schon in der Bibel ganz früh an, auch bei Abraham im Alten Testament mit diesem Segen. Dieser Segen, der strahlt aus von Gott zu uns, aber er strahlt weiter in die restliche Welt. Und das macht eben Gott. Er beruft Menschen, er lädt sie ein zu Beziehungen, dass es sie verändert, dass es sie bewegt. Aber wie so ein lebendiger Fluss, Wasser, was stehen bleibt, wird irgendwann gammelig. Das Wasser fließt von Gott zu uns und es fließt dann weiter. Und das bringt halt eben allen positive Veränderungen und Leben. Und damit gehen wir jetzt zum dritten Text, Vater Unser. Das ist in Matthäus 6, 9 bis 13. Und da hat eben Roy Godwin aus Wales, der hat das eben daran erklärt. Jesus hat vom Reich Gottes gepredigt. Sein Evangelium ging ums Reich Gottes. Das Reich Gottes, das war so eine Vorstellung, dass eben, wieso, wenn du ein Bürger in einem Reich bist, dann hast du bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten, aber auch bestimmte Rechte. Wenn du ein römischer Bürger bist, dann hast du andere Rechte, als wenn du kein römischer Bürger bist. Du hast bestimmte Steuern, die du zahlen musst, aber du hast auch bestimmten Schutz, du kannst Handel betreiben und so weiter. Wenn ich als US-Bürgerin in die USA reise, habe ich Rechte, die ich zum Beispiel, wenn ich aber, keine Ahnung, nach Indien reise und da kein Bürger bin, dann habe ich da andere Rechte, die indische Bürger haben, nicht. Also das ist so diese Vorstellung. Jesus sagt hier, es ist Reich Gottes. Also Gott ist der Herrscher, der kommt in diese Welt und der bringt jetzt sein Reich auf die Erde. Der bringt seine Art, wie die Welt funktioniert, seine Gesetze, seine Macht, seinen Einflussbereich rein und wir dürfen Bürger sein. Das ist eben dieses Wort Evangelium. Das Evangelium bedeutet gute Nachricht, und zwar diese gute Nachricht von der Verkündigung eines neuen Herrschers. Wenn ein neuer Herrscher an die Macht kam, dann wurde gerufen Euangelion, Reich, also Evangelium, da ist ein neuer Herrscher. Und das Vaterunser ist wie so eine Art Formular. Man könnte sagen, es ist eine Art Liturgie. Also von, was für Themen sind in diesem Reich Gottes wichtig? Worauf kommt es an? Und was sollen wir als Bürger in diesem Reich beachten? Und noch mehr, wo können wir mitmachen, indem wir dafür beten, dass das kommt? Da lädt Jesus uns ein. Und da sagt er eben, das Erste, es geht darum, Beziehung zu Gott pflegen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also wir sind nicht Weltgestalter, weil wir es alles besser wissen. Wir sind nicht Weltgestalter, weil wir irgendwie mehr Energie haben oder mehr Ideen haben oder sonst was, sondern weil wir eine Beziehung zu Gott sind und weil er sich uns zuwendet. Und dann, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Du und ich haben das Privileg, den Himmel auf die Erde zu rufen. Das finde ich irgendwie ziemlich krass. Als ich das gemerkt habe in Zypern, da dachte ich so, wow, überall, wo ich hingehe, darf ich den Himmel auf die Erde rufen. Und das ist eben so, ich bin Bürger im Himmel. Ich bin wie ein Beamter dieses Königs. Ich hab eine gewisse Autorität. Und wie gesagt, nicht weil ich so toll bin, sondern weil Gott mit mir unterwegs ist und mir das eben als Vertreter weitergibt. Und dann eben, also dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie würde das aussehen bei dir auf deiner Arbeitsstelle? Wie würde das aussehen vielleicht in deiner Familie? Wie würde das aussehen in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, in deinem Verein, in deiner Nachbarschaft? Wie würde das aussehen, wenn der Himmel sich ausbreitet? Stück für Stück für Stück. Wir sind nicht vollkommen. Also es ist nicht so, dass wir alles versprochen bekommen. Aber es ist Stück für Stück. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, So wie es im Himmel aussieht, so auf Erden. Und dann kommen die Bedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute. Also zuerst sollen wir darüber beten, dass die Perspektive des Himmels reinkommt. Und dann kommen wir mit unseren Bedürfnissen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also Versöhnung, Bereitschaft, selber versöhnt zu sein und Versöhnung auch in das Leben hineintragen. Und dann führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also auch, dass da Befreiung passiert. Und dann ganz zum Schluss wieder Aufmerksamkeit auf Gott, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen bedeutet, so soll es sein. Also so dieses, so soll es drauf ankommen. Nicht mehr, ich will immer nur meine eigenen Sachen, sondern dein ist das Reich und die Kraft. Das finde ich halt, das ist diese Bewegung, die sich durch die ganze Bibel zieht. Gott beruft Menschen, mit ihm unterwegs zu sein. Und das hat aber nicht nur Auswirkungen auf die persönliche, geistliche Mentalität, sondern es hat Auswirkungen auf das Miteinander der Familien, das Miteinander der Staaten, der Völker und der restlichen Welt. Natürlich ist es in der Praxis nicht perfekt. Natürlich, wir sind immer noch unvollkommen. Und es gibt immer noch Krisen und so weiter. Aber selbst in den Krisen merken wir, dass Stück für Stück sich Himmel ausbreitet. Ich habe zum Beispiel neulich bei der Allianzmission mal gesehen, in der Ukraine, gerade Krieg, könnte man sagen, ja, wo ist Gott da? Und gleichzeitig bricht da eine totale Erweckung aus. Also ganz viele Leute werden Christen, ganz viele Leute erleben Hoffnung, ganz viele Leute erleben neue Freundschaften und neue Versöhnung mitten in dieser Krise. Und ein anderes Beispiel, was ich euch nennen will, ist eben, wie, wenn ihr überlegt, ja, wie soll ich das denn praktisch machen? Dann möchte ich ermutigen, diese Situation, in der du steckst, nicht nur als Krise zu sehen, sondern einfach wie das Vaterunser hier, Gott zu bitten, Gott, zeig mir deine Perspektive und wie ich da mit dir zusammen unterwegs sein kann. Ein Beispiel, woran man das vielleicht anschaulich machen kann, da haben wir die letzte Folie, sind Eco-Bricks. Das hier ist ein Eco-Brick, das sind Plastikflaschen, die mit ganz viel Plastikmüll gefüllt sind. Hier in so eine Flasche passt ungefähr so viel, so ein Müllsack, der vielleicht so hoch ist wie der Stuhl. Also es passt ganz schön viel rein. Warum das Ganze? Erstens, Plastikmüll ist ein großes Problem. Ich glaube, das wissen wir alle. Selbst in Deutschland wird etwa nur 9% des Plastikmülls wirklich recycelt, weil das sehr aufwendig ist, Müll zu recyceln. Und in vielen Ländern wird es gar nicht recycelt, wie zum Beispiel in Südamerika oder afrikanischen Ländern oder so. Und mit solchen Eco-Bricks, da hat man also mit diesen Plastikverschmutzungen haben wir also ein Problem. Ja, das ist irgendwie schwierig, ist Umweltverschmutzung und so. Aber mit solchen, da kann man eben kreativ draufschauen und dann das gestalten, selbst den Müll gestalten und daraus was Wertvolles machen. In diesem Fall werden diese Flaschen gefüllt und daraus werden Dinge gebaut. Hier seht ihr auf der Folie im ersten Bild eben so eine Flasche, wo halt ganz viel Müll daneben ist. Im zweiten Bild eben, wie sie das mit dem Stock reinstopfen. Seitennotiz, ich engagiere mich teilweise in einem Projekt in Uganda und das ist eines der Kinder aus unserem Projekt in Uganda, wo sie eben Ausbildungscenter aufbauen. Und was machen sie mit diesen Steinen? Sie bauen damit zum Beispiel Häuser. Oder eine Parkbank oder einen Tisch oder einen Hocker oder was auch immer. Und das Krasse ist, wenn man das so richtig, so eine einzelne Flasche nimmt, dann denkt man sich so, ja, das ist nicht viel. Aber wenn du viele solcher Flaschen nimmst, dann kannst du was damit machen. Und es kann sogar nicht nur die Umweltverschmutzung verbessern, sondern es kann das Miteinander stärken, weil viele Leute zusammenarbeiten. In Uganda zum Beispiel wurde damit eine öffentliche Toilette gebaut in einem Projekt. Die Hygiene ist besser geworden. Die Leute haben zusammengearbeitet, das heißt, die Kriminalitätsrate und Frustration ist runtergegangen. Leute mussten nicht mehr weit in den Busch gehen, um halt aufs Klo zu gehen und die Sicherheitslage ist besser. Krankheiten sind weniger. Also viele Sachen sind passiert, aber es war nicht von irgendeiner großen Regierungsentscheidung, sondern es waren einzelne Leute, die gesagt haben, okay, wir wollen zusammenarbeiten und wir wollen diese Sache gemeinsam gestalten. Und das ist, glaube ich, das ist ein Bild, was ich euch mitgeben will für euren Alltag. Das Vaterunser ist ein Vorbild, wo wir mit der Perspektive des Himmels in die Welt gucken können. Fang mal an, das Vaterunser bewusst in deiner Situation zu beten und dann deine Themen sozusagen da reinzufüllen. So ein bisschen wie so ein Formular, Ausfüllformular, Name, Adresse und Postleitzahl oder so. Füll mal so, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Okay, in welchem Lebensbereich kann Gottes Name geheiligt werden in deinem Leben? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wo in Bereich XYZ. Versuch das, fang das mal an. Und wenn Gott dir dann ein Thema aufs Herz legt, zum Beispiel Plastikverschmutzung oder irgendwie sowas, dann denk nicht einfach, oh, das ist ein Problem, damit kann man nicht arbeiten, wir müssen uns irgendwie in die Ecke verziehen oder so, sondern nee, du bist Vertreter des Himmels, du bist ein Weltgestalter. Wie kann man dieses Thema gestalten? Wie kann ich das Thema gestalten? Und dann aber auch, wie kann ich mich vielleicht mit anderen Leuten vernetzen? Und das muss nicht ein ganzer Staat sein, sondern es kann ein Verein sein oder eine Familie oder eine Gemeinde oder eine Schule oder ein Kindergarten. Und plötzlich kann man was gestalten. Und dann kann man eben sehen, dass aus dem, was ein Problem war, plötzlich eine Chance wird. Und natürlich, da gehört Organisation und blabiblub dazu, aber einfach diesen Blick zu verändern und gerade die Probleme als Chance zu sehen, als Gestaltungsraum, wo wir kreativ werden dürfen. Und falls du denkst, ja, ich bin aber nicht kreativ, es gibt viele Ideen im Internet und außerdem ist jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise kreativ, denn jeder Mensch ist von Gott geschaffen und Gott ist kreativ und wir sind Ebenbild Gottes. Das heißt, wir haben ein Stück Kreativität in uns. Nicht jeder ist ein Künstler, aber jeder Mensch ist in irgendeiner Weise in der Lage, seine Welt zu gestalten. Und das können wir eben anfangen, indem wir anfangen zu beten. In dem einen Lied hatten wir kämpfen auf unseren Knien. Das ist so ein Bild dafür, wir beten und dadurch machen wir was. Und dann werden wir auch aktiv. Und in dem Sinne möchte ich die Predigt auch jetzt enden. Wir werden jetzt gemeinsam das Vaterunser beten. Und ich würde es dir einfach als Herausforderung mitgeben, wenn du diese Woche unterwegs bist, dass du jeden Tag mal in einer Situation, gerade einer schwierigen Situation oder auch einer leichten Situation, einfach das Vaterunser bewusst für diese Situation betest und dann mal hinhörst, was Gott dir vor die Füße legt und dann das gestalten. Paulus sagt später, ob du isst oder trinkst oder was immer du tust, tust du Ehre Gottes. Es muss nicht groß und grandios sein, es kann ganz banal und einfach sein. Wie bringst du zu Ehre Gottes den Müll raus oder die Kinder zur Schule? Oder redest du mit deinem Kollegen? Wie auch immer. Wie machen wir es als Weltgestalter, als Beamten, als Bürger im Himmel? Und dazu können wir jetzt zum Schluss noch aufstehen und das Vaterunser beten. Ich bete es langsam, damit ihr eure Gedanken hineinlegen könnt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.